SRF 1.
SRF 1. Espresso.
Bei Science Fiction gibt es heute in unserem Konsumentenmagazin bei Roland Wermelinger. Und zwar geht es um Internet, das nicht vom WLAN oder der Stromdose kommt, sondern aus den Lampen.
Ja, da kommt die gut alte Stubenlampe eine ganz neue Bedeutung über. Aber zuerst noch eine Geschichte, die wir ein bisschen am Uhrrädchen drehen. Moderne Uhren können ja fangen alles. Die Frage ist einfach, wie lang? Früher hat man eine Uhr aus einem einzigen Grund ans Armgelenk geschnallt. Zum Zeit ablesen, zum schauen, wie spät es ist. Seit fast jeder und jede ein Smartphone im Hosensack hat, ist die Armbanduhr nicht mehr an so viel Arm dran. Aber die Uhren, die schlagen zurück, die können schon lange viel mehr als nur die Zeit anzeigen. Nur, wenn man jetzt die Geschichte von Matthias Schmid so hört, sehnt man sich vielleicht ein bisschen an die Zeiten zurück, wo man die Armbanduhr noch mit einem Rädchen aufziehen konnte. Und dann hat sie ewig tick-tackt.
Der Stefan Waldmeier ist ein Gelegenheitsjogger, erzählt er mir. So ein-, zweimal in der Woche packt er seine Laufschuhe, seine Joggingkleider und seine Nike Sportwatch. Super Sache eigentlich.
Die Uhr, die kann im Grunde genommen, wenn man sie zusammenschließt mit einem Pose-Messer, wo man auch separat muss kaufen kann, sie den Pose-Messer. Sie hat eine GPS-Funktion, das heisst, man kann nachher anschliessend tracken, wo man durchgelaufen ist. Man sieht, was man für ein Tempo hat.
Und man kann all die Daten auch ins Internet aufladen. Und dann schauen, wer ist an dem Tag auch unterwegs gewesen, wer ist vielleicht etwas schneller oder langsamer gewesen. Und man kann sich so auch mit anderen Joggern austauschen. Macht Spass, aber dem Stefan Waldmeier sei kurzem nicht mehr. Der Grund, Nike macht keine eigene Sportuhr mehr und hat die Online-Dienstleistungen für alle Nike Sportwatches eingestellt. Dass er die Uhr nicht mehr kann mit dem Internet verbinden, das wäre ja jetzt halb so schlimm für den Stefan Waldmeier. Aber jetzt kommt der eigentliche Knackpunkt. Nike hat ihm weitergeschrieben,
dass man eigentlich die Uhr nicht mehr mit dem Computer synchronisieren kann. Wenn man sie nicht mehr synchronisieren kann, kann man den Speicher von dieser Uhr auch nicht mehr löschen. Und das wiederum hat zur Folge, dass wenn der Speicher von dieser Uhr vollgelaufen ist, dass man die Uhr de facto putzschiessen kann.
Der Stefan Waldmeier denkt zuerst noch, okay, der Speicher wird wohl gross genug sein. Er schaut im Internet nach und verschrickt. Schon nach 15 Stunden Joggen ist der Speicher voll. Dann ist also Ende Feuer. Kann doch nicht sein, kommt der Stefan Waldmeier grübeln und schreibt dem Support von Nike. Dort bestätigt ihm ein Mitarbeiter:
Der Speicher der Sportwatch lässt sich nicht mehr leeren, da hierzu die spezielle Software benötigt wird. Es gibt doch wirklich keine andere Lösung, um das Problem zu umgehen. Es tut mir leid, aber diese Entscheidung, den Support einzustellen, habe nicht ich getroffen.
Der Mitarbeiter entschuldigt sich also für den Konzern, weil er es auch nicht ganz nachvollziehen kann. Also, wir haben ziemlich viele Fragen an Nike und schreiben die der Pressestelle. Dort vertröstet man uns zuerst und am Schluss heisst es, es gibt keine Stellungnahme. Klar ist auch so, Nike setzt nicht mehr auf eigene Sportuhren, sondern voll und ganz auf eine eigene App, die auf Smartphones läuft und auf der populären Smartwatch von Apple. Pech für den Stefan Waldmeier.
Wenn ich das natürlich gewusst hätte von Anfang an, dass der Support irgendwann eingestellt wird und dass die Uhr einfach nur 3 Jahre lang funktioniert und dass man sie dann nicht mehr brauchen kann, dann hätte ich natürlich das Geld nicht für diese Uhr ausgegeben, sondern für eine Uhr, die ich weiss, das kann ich auch ein bisschen länger brauchen.
Die Zeit für seine teure Uhr, die läuft jetzt also ab, ohne dass er etwas dagegen machen kann.
Tja, und in Kübel werfen sollte man so eine Uhr aber trotzdem nicht, auch wenn die Uhr von Stefan Waldmeier jetzt ja eine Wegwerfuhr geworden ist. Im Verkaufspreis ist ja die Recyclinggebühr schon dabei. Er kann sie also überall zurückgeben, wo es so Gerät gibt. Oder könnte sie auch an Nike zurückschicken. Das wäre dann auch verursachergerecht. Also dann landet sie bei dem, wo sie unbrauchbar gemacht hat. So, und wir bleiben in der schönen neuen Technikwelt, wo immer mehr möglich wird. Und was ich Ihnen jetzt erzähle, tönt gesponnen. Es geht ums Internet. Das haben wir ja Anfang überall. Drinnen und draussen dank Funk, also Handynetz und WLAN. Aber haben Sie gewusst, dass Sie Ihr Handy oder den Computer bald auch übers Licht mit dem Internet verbinden können? Tatsächlich, per Stubenlampe ins Internet ist kein Witz. Der Reto Widmer von der SRF Digitalredaktion weiss da mehr darüber.
Ja, es ist wirklich ernst gemeint. Also die Idee ist, dass aus einer Lampe raus Daten kommen und das funktioniert so, dass man einen ganz schnellen Wechsel macht von hell und dunkel. Also dass die Lampe quasi flimmert, nur merken wir es nicht. Also unsere Augen und das Hirn sind zu langsam und durch das Flimmern kann man dann quasi Daten in den Lichtstrahl einbauen. Es braucht also eine Lampe und auf der anderen Seite beim Gerät, wo soll angeschlossen werden ans Internet, ein Empfänger. Da könnte zum Beispiel auch Solarzellen sein, so ein kleines Solarpanel, wo das Flimmern kann registrieren.
Internet aus der Lampe, du erklärst jetzt das zwar, aber es klingt natürlich voll Science Fiction, oder? Das gibt es aber noch nicht, oder?
Ja, jetzt noch nicht gerade so im normalen Handel, aber es kommt. Also ein grosser Lampenhersteller hat angekündigt jetzt, dass es die Technik in gewisse Lampen einbauen will. Man sagt der Technik übrigens Li-Fi, also Light Fidelity.
Li-Fi, da kann ich dann also wirklich mal über die Stubenlampen ins Internet.
Ja, das wäre dann möglich, also technisch funktioniert das. Es ist in erster Linie jetzt aber nicht unbedingt gedacht, um die HSW-LAN ersetzen, sondern mehr auch für Geräte, die direkt miteinander reden. So Geräte werden in den nächsten Jahren eben zu Millionen kommen, wo man das Internet anschliessen will. Man sagt ja dem das Internet der Dinge. Also zum Beispiel ist auch denkbar Autos, die miteinander reden, über die Skiwerfer, die ja eigentlich jetzt immer auch tagsüber eingestellt sind und sich dann so gegenseitig mitteilen, wo es irgendwie vielleicht Glatteis hat auf der Strasse gerade oder wo eine Notbremsung dann ausgelöst wird, damit es keine Auffahrunfälle gibt.
Ja, und was hätte denn so ein Li-Fi gegenüber dem Wi-Fi, also gegenüber dem WLAN per Funk, wo wir kennen, für Vorteile?
Es hat tatsächlich gewisse Vorteile, zum Beispiel bei der Sicherheit. WLAN-Verbindungen können ja von außen angegriffen werden, weil der Funk bei der Wand ja nicht Halt macht. Und bei Li-Fi ist das natürlich schwieriger. Da muss ein Angreifer quasi im gleichen Raum sein, damit er da einen Angriff starten kann. Und ein anderer grosser Vorteil sind, dass keine Interferenzen können entstehen können. Das bedeutet, dass man Li-Fi zum Beispiel an einem Ort einsetzen kann, wo Funksignale ein Problem sein können, weil es mit ihren elektromagnetischen Wellen andere Apparate könnten stören. Flugzeug zum Beispiel oder auch in einem Krankenhaus, wo man eben nicht einfach so WLAN macht, weil man Angst hat, dass da wichtige Geräte beeinflussen können. Und da könnte man dann eben mit dieser Lichttechnologie gleich das Internet in die Räume hineinbringen.
Reto Wittmer von der Digitalredaktion. Jetzt, ihr kommt ja früher als andere mit viel gesponnenem Zeug in Kontakt. Ist das jetzt einfach auch mal wieder so etwas Schräges, wo irgendjemand da rumtüfteln ist? Oder hat das wirklich Zukunft?
Ich denke schon. Also es wird jetzt nicht gerade so grossflächig alle Funk abschaffen. Also eben das WLAN zu Hause oder so. Es hat ja dort auch noch den Nachteil, dass ich eben zum Beispiel, wenn ich auf dem Sofa hocke und über die Lampe das Internet hat und dann würde ich mich zum Beispiel umdrüllen und der Lampe den Rücken zu drüllen, dann ist der Empfang ja unterbrochen, weil ja eben das Licht nicht durch Gegenstand durchgeht. Also es hat dann dort auch schon gewisse Nachteile. Aber die Technologie ist reif und ich denke mehr, dass es eine Ergänzung wird sein zum Funk bei so stationären Einrichtungen, zum Beispiel auch in der Industrie, wo Sachen und Maschinen müssen miteinander reden und wo dann eben zum Beispiel der Sicherheitsaspekt sehr wichtig ist oder auch eine hohe Geschwindigkeit muss können erreicht werden, wo eben das klassische WLAN, also der Funkteil ist auch immer mehr an Grenzen stoßt. Und das Prinzip, dass man Daten mit Licht überträgt, ist ja eigentlich nichts Neues. Wir kennen das schon seit Jahrzehnten von der Fernbedienung her. Da schicken wir auch Daten mit Licht ans Gerät, also einen Steuerbefehl. Einfach nur sehr simpel, eine Richtung. Und es ist natürlich eine viel kleinere Datenmenge, als jetzt mit dem Li-Fi möglich ist.
Li-Fi. Informationen zu dieser neuen Technik hat es auch auf srf.ch/espresso. Espresso, das ist ja das Konsumentenmagazin auf SRF 1 und es ist jetzt 22:22.
Espresso, Rechtsfrage. Hörerinnen und Hörer fragen. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner gibt Antwort.
Wer eine Stelle sucht, klappert die Zeitung und das Internet noch Jobangebot ab. Und schreibt eine Bewerbung nach der anderen. Das verlangt ja auch das RAF, die Arbeitsvermittlungsstelle. Ein Espresso-Hörer aus St. Gallen hat es erlebt und jetzt hat er eine Stelle gefunden. Aber für das RAF muss er weiter Bewerbungen rauslassen.
Ich bin beim RAF angemeldet. Nun habe ich auf Anfang August eine Stelle gefunden. Das RAF verlangt nun, dass ich mich bis Ende Juli weiter um Stellen bewerbe. Muss ich das wirklich?
Ja, der Espresso-Hörer muss weiter Stellen suchen, er muss sich weiter bewerben. Und zwar muss er schauen, ob er bis Ende Juli noch irgendeine befristete Anstellung findet oder einen Einsatz, den er leisten kann. Erst im letzten Monat, bevor er die neue Stelle anfängt, also im Juli, erst in diesem letzten Monat muss er keine Bewerbungen mehr verschicken.
Du sagst, er muss sich bewerben. Was passiert, wenn er es nicht macht?
Wenn er das nicht macht, dann wird ihm die Arbeitslosenversicherung Einstelltage aufbrummen. Er wird also weniger Geld bekommen. Wenn man arbeitslos ist, dann ist man eben verpflichtet, alles, was zumutbar ist, zu machen, dass man wieder arbeiten kann und dass man eben möglichst wenig Leistungen beziehen muss.
Also das heisst, er muss weiterhin Bewerbungen schreiben und schauen, ob er noch etwas findet. Wie viele Bewerbungen muss denn jemand auf Stellensuche jeden Monat verschicken, wenn er beim RAF angemeldet ist?
Das kommt ein auf die konkreten Umstände drauf an und auch auf den Stellenmarkt. Meistens verlangt das RAF zwischen 10 und 12 Bewerbungen pro Monat. Bei ganz speziellen Berufen oder während der Kündigungsfrist könnte es ein bisschen weniger sein. Bei anderen Berufen oder wenn der Stellenmarkt gerade besonders günstig ist, dann kann es aber auch ein bisschen mehr sein.
Okay, jetzt haben wir darüber geredet, was ist, wenn man arbeitslos ist und einen Job sucht. Jetzt schauen wir doch noch geschwind, was ist, wenn man noch am Arbeiten ist, aber die Kündigung, die läuft schon. Kann man sich jetzt in dieser Kündigungsfrist vorstellen, muss einem der Chef hier freigeben dafür?
Das kommt ein bisschen darauf an, wer das gekündet hat. Wenn eine Firma an einen Angestellten gekündet, dann hat der selbstverständlich das Recht, sich während der Kündigungsfrist vorzustellen, und zwar in der Arbeitszeit. Man hat in dem Fall auch das Recht, während der Arbeitszeit ins Rat durchzuschauen und Bewerbungen zu verschicken, und zwar etwa im Umfang von einem halben Tag pro Woche. Wenn ich selber gekündet habe, dann ist es anders. Dann muss ich das alles in meiner Freizeit machen oder ich muss frei nehmen.
Also, wenn man eine Stelle gefunden hat, heisst das noch nicht in jedem Fall, dass man keine Bewerbungen mehr verschicken muss. Gibt aber Ausnahmen, zum Beispiel für schwangere Frauen oder wenn man kurz vor der Pensionierung steht.
SRF 1 Espresso.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.